Bevor es gleich losgeht mit unserer Folge, gibt es wieder einen Podcast-Tipp von mir ganz persönlich. Und zwar der Podcast Zwischen Generation Y und Z von meiner geschätzten Kollegin Sarah Emmerich. Ich habe sie über LinkedIn kennengelernt und war dann auch selber bei ihr im Interview, bei ihrem Podcast. Und es hat mir selber ganz, ganz viel Spaß gemacht, weil sie sehr kritische und auch, sage ich mal, tiefe Fragen gestellt hat. Also wirklich eine unglaublich gute Interviewpartnerin. Aber nicht nur ich war zu Gast, sondern noch viel, viel, wie soll ich sagen, inspirierendere Persönlichkeiten. Zum Beispiel jetzt gerade top aktuell die LinkedIn-Top-Voice und Gründerin Celine Flores-Villers, einer der, wenn nicht sogar die LinkedIn-Persönlichkeit. Super sympathische Dame, habe ich auch schon in einer Panel-Diskussion kennenlernen dürfen. Deswegen hört euch den Podcast an, Zwischen Generation Y und Z, überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich selber, wie ihr wisst, höre am liebsten über Spotify, gibt's dort einfach ein. Jetzt ganz viel Spaß mit unserer Folge.
Willkommen zum Stocksalding Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen. Let's go!
Ich hatte heute im Podcast den lieben Nikolas, Gründer oder einer der Gründer von Flyfoods. Und Flyfoods sagt dem einen oder anderen bestimmt was, denn Flyfoods war letztes Jahr bei Höhle der Löwen und die bieten Milchersatzprodukte an. Im Moment ist es nur Milch, was vielleicht noch danach kommt, erzählt Nikolas im Podcast, bestehend aus Erbsenprotein. Super interessantes Thema. Und wie sie auf die Idee gekommen sind, wo man überhaupt anfängt, einen Milchersatz zu entwickeln, wie die Marketingkanäle von Flyfoods aussehen, wie das Verhältnis von Online und Offline ist. All das erzählt Nikolas. Ich finde es eine super spannende Folge und deswegen los geht's und ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Snoxalting Podcast und heute mit dem lieben Nikolas Hartmann, der sich mit Flyfoods, was dem einen oder anderen bestimmt was sagt, nichts Geringeres auf die Fahne geschrieben hat, als die Milchindustrie zu verändern. Ist das richtig?
Hi Romy, korrekt, so ist es.
Ihr verkauft Milchersatz aus Erbsenprotein. Und das sind drei unterschiedliche, man darf es glaube ich gar nicht Milchsorten in dem Fall nennen, ne?
Genau, also ich kann ja mal ein bisschen ausholen. Also grundsätzlich wollen wir die kompletten Milchprodukte und oder grundsätzlich allgemein eigentlich tierische Lebensmittel ersetzen durch pflanzliche, die eben besser sind. Und in der Tat, unser erstes Produkt ist eben eine Milchalternative. Die gibt es in drei Varianten. Die ist aus dem Protein der gelben Spalterbse entwickelt und die gibt es ja, jetzt wahrscheinlich mittlerweile fast überall zu kaufen.
Wenn ich bin überhaupt nicht so tief in dem Thema drin. Ich muss auch zugeben, dass ich immer noch Kuhmilch trinke. Ich weiß, dass sich ganz, ganz viele damit auseinandersetzen. Vor allem auch so, wenn ich mir bei uns so das Büro anschaue und bei uns an der Kaffeemaschine waren es Anfang letzten Jahres vielleicht irgendwie noch ein, zwei Leute, die Hafermilch mitgebracht haben oder anderen Milchersatz. Mittlerweile ist es, glaube ich, fast 50-50, wenn nicht sogar mehr. Und es ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen der Trend dahin gegangen, dass wenn man irgendwie in bestimmten Gegenden ist, ob das jetzt, es muss nicht mehr unbedingt nur Berlin sein, sondern auch hier in Mannheim. Wenn man unterwegs ist, dann, dass man im Kaffee gefragt wird, so ja, mit normaler Milch oder irgendwie mit Milchersatz, mit Hafermilch etc., aber eher, dass man schon merkt an der Aussage, okay, normale Milch ist eigentlich eher schon eine Seltenheit. Wenn ich mich jetzt da entschließen würde, okay, gut, ich will, glaube ich, auch umsteigen, was ist der große Vorteil von Erbsenprotein jetzt im Vergleich zu Soja, Hafer, was gibt's noch alles, Mandel?
Also grundsätzlich ist natürlich der Vorteil, dadurch, dass wir ein pflanzliches Protein nehmen, dass es sehr proteinreich ist und somit eben gesünder ist. Aber ich würde sagen, es ist eigentlich fast noch größer, weil am Ende des Tages ist unser Ziel eben, das tierische Produkt zu ersetzen. Und dadurch, dass wir eben das Protein eines Rohstoffs nehmen, wie jetzt in dem Fall die Erbse, schmeckt es eben jetzt nicht nach der Erbse. Und nach Hafermilch wird halt immer nach Hafer schmecken oder wenn man jetzt irgendein anderes Korn einfach malt oder die Sojabohne oder so. Aber dadurch, dass wir es eben, sage ich mal, in der Hinsicht weiterverarbeiten, wird man nicht diesen, sag ich mal, klassischen Geschmack der Frucht oder des Korns haben. Und dadurch glauben wir eben, können wir diesen riesigen Wandel, den die Lebensmittelindustrie durchgehen muss aus unserer Sicht, den eben noch mehr vorantreiben, weil wir eben Alternativen schaffen können, wo der, sag ich mal, Kuhmilchtrinker oder auch Joghurtesser oder welches Produkt auch immer nichts vermisst, weil es eben nicht ganz klar anders schmeckt, sondern einfach neutral schmeckt.
Ihr heißt ja auch Fly Foods. Foods impliziert ja schon so ein bisschen, die Reise soll noch weitergehen. Du hast gerade gesagt, ihr habt Milchersatz in 3 unterschiedlichen Varianten. Ist das der Plan, also dass es noch weitere Produkte gibt?
Auf jeden Fall. Am Ende haben wir uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen diesen Wandel eben von tierischen zu pflanzlichen Proteinen beschleunigen. Mhm. Und das wird über die komplette Produktkategorie hinweggehen. Und am Ende werden wir auch alles tun, wie wir können, sage ich mal, um diesen gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Also auch wenn es das ist, jetzt irgendwie auf Molkereikongresse zu gehen und darüber zu reden, sodass mehr und mehr große Molkereien umsteigen. Weil aus unserer Sicht ist es fast, sage ich mal, egal, aus welcher Richtung man kommt, ob man jetzt irgendwie aus dem Gesundheitsbereich kommt oder Nachhaltigkeit oder dem ethischen Bereich. Aber am Ende geht es halt irgendwie um den Wandel und den wollen wir halt beschleunigen.
Wie seid ihr denn zum Thema gekommen? Also ich habe gesehen, du hast eigentlich so ein bisschen Financial Background, oder? Ich habe gesehen, in Oxford studiert und bei einer großen Beratung gearbeitet. Und ich glaube, die anderen beiden Mitgründer, da ist zumindest einer Jurist. Also nicht unbedingt, dass man denkt, man gründet als nächstes mal eine Company, die einen Milchersatz produziert, oder?
Ja, also ich persönlich bin jetzt seit ein bisschen mehr als 5 oder 6 Jahren sogar ziemlich leidenschaftlich vegan und am Anfang fing es eigentlich eher über den Sport an. Ich bin aufgewachsen, habe halt super viel Basketball gespielt, auch in der Jugendnationalmannschaft und wollte so, also so der nächste Nowitzki werden und habe irgendwie morgens, mittags, abends trainiert und auch in so einer Vorauswahl von der Nationalmannschaft und hatte dann eine ziemlich krasse Verletzung und die hat so ein bisschen bei mir das so losgetreten, dass ich so ein bisschen hinterfragt habe, okay, irgendwie krass, woher kommen eigentlich Entzündungen, wie ernähre ich mich? Und da ging eigentlich alles so ein bisschen, fing alles an. Und dann kam, sag ich mal, so der zweite Stups, als ich so im Rahmen von einem Praktikum in einem Investmentfonds, haben wir uns halt so die ganze Wertschöpfungskette von Lebensmitteln angeguckt. Und dann bin ich eben zu einem Bauern hingefahren, der Biomilch produziert für große bekannte Biomarken. Und habe mir das halt mal so selbst angeguckt und das war dann wirklich der Punkt, wo ich so komplett schockiert war und ich habe mir am Anfang halt gedacht so, das ist jetzt so Biomilch in Deutschland, das ist wahrscheinlich so Top 5% weltweit, die Kühe, dem muss es ja irgendwie gut gehen und ja, man kann sich glaube ich nur selber die Euter angucken und wie viel Platz die haben und wie früh die Kinder weggenommen werden und wie sie irgendwie befruchtet werden, das war es, wo ich mir gedacht habe, krass, das ist, was irgendwie heute noch normal ist. Dachte mir so, wow, das geht ja anders. Und seit dem Tag bin ich dann auch komplett vegan. Und dann hat das, sage ich mal, so ein bisschen beruflich, wurde es halt immer mehr. Am Anfang habe ich es halt nur selber gemacht. Und dann ist mir halt so bewusst geworden, was für ein riesiges Thema das eigentlich ist. Also in Deutschland ist es ja immer noch 99,7% der Leute trinken irgendwelche weiße Linie, heißt es. Also Produkte wie Milch oder Joghurt, also eigentlich trifft es so jeden und die pflanzlichen Alternativen, auch wenn man jetzt irgendwie in Berlin denkt, ja, so safe irgendwie schon 50% oder so, aber nee, wir reden halt unter 10%, also ist immer noch so tiny.
Verrückt, ich hätte es komplett anders eingeschätzt, gerade so die letzten 2 Jahre.
Voll, man denkt irgendwie, es wäre so riesig, aber dann denkt man sich, dann merkt man glaube ich immer wieder, man ist halt schon noch so in seiner eigenen Bubble. Deswegen gibt es noch viel, viel zu verändern.
Aber dann auch verrückt, finde ich, zu sehen, was für ein Potenzial da auch ist. Also ich glaube so, okay, das eine ist jetzt der Trend, wenn du jetzt sagst, wir sind aber irgendwie bei einem Bruchteil, die ja Milchersatz trinken. Und trotzdem habt ihr, ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, 1 Million Liter dieses Jahr verkauft. Oder letztes Jahr in dem Sinne, ne?
Ja, genau. Aber man muss sich eben halt vorstellen, so Unternehmen wie jetzt Müller oder sowas, die machen halt im Milliardenbereich Umsatz, ne? Also das ist schon, da ist noch ganz schön viel Raum, Luft nach oben, sage ich mal.
Ja. Und dann, die Idee kam auch vor 2-3 Jahren. Und dann habe ich gelesen, ihr habt 2 Jahre dran geforscht. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht so eine Forschung aus? Auf was kam es euch da an? Und also für mich unvorstellbar, wo fängt man überhaupt an?
Ey, voll riesig gute Frage, Romy, weil genau das habe ich mich auch gefragt. Ich war ja irgendwie ja zu dem Zeitpunkt dann schon so ziemlich tief, sage ich mal, in dem Thema drin, habe irgendwie mit anderen Gründern geredet, war auf diesen ganzen Konferenzen und habe mich dann immer so ein bisschen so gefragt, so boah, ich habe ja eigentlich so ein Business-Background, so wie soll ich jetzt so ein Foodtech-Startup machen, so das, wie soll das überhaupt funktionieren? Und ich hatte mich zwar schon immer mehr so ein bisschen weiterentwickelt, aber eher so in die Nutrition-Richtung. Also habe da jetzt auch noch einen zweiten Master in Micronutrition. Aber trotzdem dachte ich mir also, so richtig muss es ja irgendwie, wie soll das gehen? Und ein ziemlich spannender Moment war da, als ich mit einem der Gründer von Beyond Meat sprechen konnte. Und die beiden waren halt auch keine Scientists und aber so den Ansatz gefahren, sich eben mit den besten Forschern der Welt zusammenzutun und dann halt nach und nach auch ein R&D-Team selber aufzubauen und eben so ein bisschen mehr von da mit so einem Business-Mindset, sage ich mal, das zu pushen. Und dann kam so richtig, das ist eigentlich so richtig der Funke geplatzt, wo ich mir gedacht habe, krass, wir haben eigentlich hier in Europa so die besten Voraussetzungen. Wir haben eigentlich super Unis, super Institute, also zum Beispiel Wageningen in Holland ist so einer der besten Universitäten weltweit, wenn es um Agriculture geht. Fraunhofer in München ist wirklich so einer der Institutionen, wenn es auch so um Food Innovation geht. Und gleichzeitig passiert irgendwie alles in den USA und nichts passiert irgendwie hier. Und das hat mir dann wirklich eigentlich einen Startschuss gegeben. Und dann hatte ich halt natürlich noch super Glück, dass wir Niklas und ich Moritz gefunden haben, unser dritter Mitgründer. Er ist nämlich Lebensmitteltechnologe und hat eben auch Lebensmitteltechnologie studiert und auch an der Uni forscht zu Erbsenprotein. Und so fing dann alles an. Dann war es so, okay, wir wollen eigentlich ein pflanzliches Protein finden, was alles, sage ich mal, ermöglichen kann, um besser zu sein als das tierische. Also ein gutes Aminosäureprofil, neutralen Geschmack, was irgendwie in einer Milchapplikation gut schäumt, das gleichzeitig irgendwie natürlich so eine weiße, cremige Flüssigkeit wird. Und haben halt da dann doch deutlich mehr Zeit dann reingesteckt, als wir ursprünglich auch gedacht hatten.
Ja, super interessant. Du hast gerade schon gesagt, alles passiert in Amerika. Welches Land ist denn auf dem Gebiet Vorreiter? Also Vorreiter im Sinne von, dass die meisten Leute schon umgestiegen sind auf Milchersatz?
Definitiv Amerika. Also da sind wir, und es ist immer noch wenig, aber die Zahl vom letzten Jahr, die man immer hört, sind 15%. Und in Amerika ist schon, wie es ja so ist, alles immer ein bisschen extremer, ne? Also dadurch, dass halt die Lebensmittelindustrie grundsätzlich auf sehr geringen Margen arbeitet, bedeutet halt nur ein kleiner Wandel, dass man gleich einen riesigen industriellen Shift verursachen kann. Und in Amerika ist zum Beispiel die zweitgrößte Molkerei letztes Jahr pleite gegangen, weil es halt eben nur einen kleinen Umsatzeinbruch braucht, bis alles auf einmal ineffizient wird. Und so ein System wie, sag ich mal, Kuhmilch, was natürlich noch sehr stark durch Subventionen und solche Vorteile, sag ich mal, getrieben ist, braucht halt nicht viel, dass es halt komplett, ins Wanken kommt. Und da ist sicherlich USA schon Vorreiter. Ich glaube, sehr spannend zu beobachten ist auch Asien, weil Asien eine spannende Achterbahn eigentlich durchmacht. Früher war es eben sehr, Sojamilch war da natürlich schon immer sehr, sehr stark und war eigentlich so das Einzige. Dann kam irgendwann durch die ganze westliche Kultur die Kuhmilch auch dort an, obwohl dort die meisten Leute laktoseintolerant sind. Also weltweit sind 3/4 aller Menschen laktoseintolerant, also können eigentlich nicht die Muttermilch eines anderen, weiter konsumieren. Und trotzdem wurde halt voll viel Kuhmilch, sag ich mal, eingeführt nach China. Und jetzt gibt's wiederum da auch den neuen Trend, dass es halt immer mehr auch coole westliche, sag ich mal, Milchalternativen dort gibt. Und das wird, glaube ich, noch ein sehr spannender Markt sein, wie sich der entwickeln wird.
Ist Internationalisierung dann für euch ein Thema oder sagt ihr, ihr fokussiert euch jetzt erstmal auf irgendwie den deutschen Markt oder deutschsprachigen Raum?
Definitiv. Also wir wollen ganz klar eigentlich global diese Bewegung vorantreiben. Und dann ist natürlich immer die Frage, wo hat man halt wirklich den größten Impact? Das ist immer unsere Kernmesszahl. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wir uns irgendwie nicht übernehmen wollen. Und das passiert natürlich immer sehr schnell. Und wir sind nach wie vor ein sehr, sag ich mal, kleines, motiviertes und sehr, sag ich mal, missionsmotiviertes Team. Und da wollen wir jetzt auch nicht irgendwie nächstes Jahr auf 100 Leute und global überall. Das wird, glaube ich, so ein bisschen auch unsere Stärke irgendwie zerreißen. Aber klar wollen wir schon nächstes Jahr auch die ersten internationalen Länder angehen und dann von dort hinaus die Welt erobern.
Ja. Wie sieht denn eure Teamstruktur dieses Jahr aus? Also ich glaube, ihr habt, wann habt ihr zuerst verkauft? 2019, glaube ich, seid ihr an den Start gegangen, oder?
Nee, 2020 erst. Am 31. Januar haben wir unsere ersten Liter Milch verkauft.
Ah, okay. Ich habe das gelesen und ich dachte, da habt ihr dann irgendwie zuerst online irgendwie gestartet und hattet aber vorher, wart schon irgendwie im Einzelhandel. Krass, dann ist es natürlich noch verrückter, dass ihr gleich dieses Jahr 1 Million Liter verkauft habt und die ganze Geschichte innerhalb von einem Jahr hingelegt habt. Also 2020 gestartet und wie groß ist euer Team?
Wir sind jetzt so 11 Leute.
11 Leute.
Und wird es, glaube ich, relativ schnell wachsen. Also bis Ende des Jahres denken wir, werden wir so 25. Und ja, klar, ich meine, dass wir im Einzelhandel so schnell gewachsen sind, ist es jetzt natürlich auch einfach auf einem ganz anderen Niveau. Also ich glaube, letztens, als du noch diese 1 Million gelesen hast, ich glaube, jetzt sind es schon 1.200.000 oder 250.000 und das soll hoffentlich natürlich auch so weitergehen.
Ja, verrückt. Ich habe auch irgendwie, glaube ich, gelesen, 12. Juli, das ist ja dann ungefähr ein halbes Jahr oder so gewesen, ne? Habt ihr irgendwie gepostet, glaube ich, irgendwie 100.000. Im September waren dann schon 250.000. Das war wahrscheinlich auch durch Höhle der Löwen bedingt, oder? Ihr wart dieses Jahr auch noch zusätzlich zu dem ganzen Wachstum oder vielleicht auch ein bisschen dadurch auch noch zusätzlich bedingt bei der Höhle der Löwen, richtig?
Ja, genau. Das hat uns sicherlich, glaube ich, sehr viel geholfen, was Bekanntheit und Aufmerksamkeit anging.
Ja, wie war die Erfahrung, dort zu sein? Also wir mit Snox Halting haben auch schon den einen oder anderen Kunden betreut, die bei Höhle der Löwen waren. Und ich glaube, was so alle erzählen, ist, die Aufzeichnung ist irgendwie super surreal, glaube ich auch. Dauert oft ewig. Also ich glaube, das, was auch viele irgendwie nicht wissen, man ist da, glaube ich, ein paar Stunden auch mit dem Pitch und sieht einen Bruchteil. Und man weiß auch gar nicht, ob man ausgestrahlt wird, oder?
Ja, genau. Also es ist natürlich viel Hype um das Ganze und das reißt dann auch so ein bisschen rum. Andersrum, für uns war halt schon die Motivation von Anfang an klar und wir wollen irgendwie diesen Wandel vorantreiben und da war das natürlich eine riesige Möglichkeit, weil wir natürlich eine ganz andere Zielgruppe da erreichen, als wir erreicht haben. Und von daher war es für uns, sag ich mal, ein No-Brainer, das zu probieren, so stark es geht, zu nutzen. Auch ich mal ganz abgesehen von dem Umsatz, was einem so eine TV-Show bringt, aber vor allem, dass wir dieses Thema dort halt platzieren konnten, darüber waren wir echt mega froh.
Ja, total. Und ihr habt keinen Deal im Endeffekt bekommen. Würdest du es trotzdem jedem empfehlen, allein aufgrund der Resonanz, den Umsatzboost und Bekanntheit, die man jetzt trotzdem bekommt? Oder sagst du, ja, hat auch irgendwie teilweise einen negativen Effekt, dass man jetzt keinen Deal bekommt?
Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen und aus unserer Sicht ist ehrlicherweise auch der Deal ist zweitrangig. Also ich glaube, dass wir natürlich aus dem Finanzbereich auch zum Teil kommen, war für uns das ganz klar eine Brand Awareness Aktion. Und klar, wenn man natürlich dabei noch einen guten Investor findet, umso besser, aber wenn nicht, dann ist auch gut.
Ja. Ja, total. Ich glaube, das sagen auch ganz, ganz viele. Und ich glaube, dafür ist es halt auch einfach so, wie du sagst, eine Plattform, die könnte man sich nie selbst erschaffen, selbst wenn man alles in Facebook, Instagram, Ads, TV-Werbung steckt. Ich glaube, sein Produkt in der Länge so zu präsentieren, so Primetime, da merkt man dann doch, glaube ich, nochmal, wie oder was für eine krasse Power Fernsehen doch immer noch hat.
Ja, auf jeden Fall.
Wie war da die Resonanz danach? Also sind dann auch viele irgendwie haben sich viele Prozesse oder sind viele Supermärkte oder andere Möglichkeiten auf euch zugekommen, die ihr vorher irgendwie anschreiben musstet und irgendwie ja viel dafür tun musstet, dass ihr irgendwo gelistet werden? Kamen danach irgendwie viele auf euch dann zu und es wurde umgedreht?
Puh, gute Frage. Also wir hatten halt unseren Supermarkt-Rollout, sag ich mal, auch schon davor irgendwie geplant und so, dass wir eigentlich dann halt Glück hatten mit dem Timing, dass zum Beispiel der nationale Rewe-Launch und unser Launch bei Rossmann, dass die, sag ich mal, beide vorher waren und dann kam Höhle der Löwen. Ich glaube, im Online-Shop haben wir es natürlich stark gemerkt, und das war natürlich super und da haben wir auch echt einen nachhaltigen Effekt gemerkt. Also wir haben natürlich in dem Monat oder sag ich mal in diesen paar Tagen einen Riesensprung gesehen, aber dann auch in allen Monaten danach merken wir, dass wir jetzt einfach auf einem anderen Level sind. Und ja, ich glaube, am Ende ist es halt, gerade wenn man so eine Bewegung vorantreiben will, dann ist sozusagen deine Marke ein riesiges Thema, was es gilt voranzutreiben. Und da ist das natürlich, wie du gesagt hast, eine einzigartige Chance, PR danach und dann sich in der Presse zu positionieren, dann noch ein bisschen, sag ich mal, Konflikt und ein bisschen Spannung zu erzeugen. Das war schon ja eine super Chance für uns.
Ja. Seid ihr im Januar dann direkt auch, ihr wart gelistet in Supermärkten, ich glaube irgendwie in vereinzelten, habe ich gelesen, und habt im Januar auch den Online-Shop gestartet, oder?
Genau, wir sind also bei so 25 Edeka-Märkten haben wir begonnen und gleichzeitig eben D2C mit unserem eigenen Online-Shop und fahren eigentlich auch so dieses Modell weiterhin.
Ja, wie ist da die Verteilung so ungefähr? Kannst du da eine Hausnummer nennen? Vom Anteil, wie viel macht online und offline aus?
Also jetzt ist es ungefähr so 80-20, 80 offline, 20 online.
Ja.
Das war natürlich eine riesige Herausforderung, online mit diesem Offline-Wachstum hinterherzukommen. Also wir sind ja dann von 200 auf 3, von 25 auf 300 Märkte, dann im nächsten Schritt sind wir irgendwie auf ein bisschen mehr als 1000, dann 3000, dann 6000, jetzt 10.000. Und das wird natürlich nicht so schnell online hinterhergekommen. Gleichzeitig merken wir aber, oder finden wir es natürlich super, auch über Kanäle wie Facebook, Instagram Ads auch, sage ich mal, relativ günstige Werbung zu machen, weil wir so natürlich Leute erreichen und es sich im besten Fall auch direkt schon auszahlt, wenn es eben First Order profitable ist.
Ja, total. Macht ihr viel Influencer-Marketing auch? Also ich glaube, so aus jetzt Bauchgefühl bei mir würde ich sagen, ihr habt ein Top-Influencer-Produkt, oder?
Ja, die Herausforderung ist glaube ich, dass wir nie so richtig Paid-Influencer-Marketing machen können, weil am Ende unser Produkt halt sehr niedrigmargig ist und eher günstig ist. Und das heißt, wenn jetzt ein Influencer irgendwie ein paar Posts machen würde, dann müsste er halt extrem viele Orders generieren, damit es sich ja nur ansatzweise für den Influencer lohnt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung, die wir da haben. Deswegen haben wir sehr viel, sage ich mal, mehr so Brand-Influencer-Marketing gemacht, aber das ist natürlich deutlich schwieriger zu skalieren. Also wir haben es sozusagen Leuten mit der Geschichte gegeben und das gerne, sage ich mal, denen so viele Free-Products gegeben wie möglich. Aber darüber kommt natürlich dann keine, sage ich mal, Performance jetzt für den E-Commerce-Shop, weil die Leute es dann oft irgendwie gerne erzählen und erwähnen, aber jetzt nicht irgendwie Swipe-Up, Rabattcode jetzt kaufen. Also das macht dann natürlich niemand. Ja, ist aber definitiv was wir uns so überlegen, auch wenn wir uns nach vorne gucken, inwieweit das nicht eigentlich ein super Kanal wäre, wenn wir den hinbekommen würden über irgendwie ein erweitertes Produktportfolio oder ähnliches, weil es natürlich nochmal mehr dir hilft, deine Marke eigentlich zu positionieren und sehr klar zu zeigen, wofür du stehst.
Total. Also ich glaube, das ist auch bei uns immer so ein bisschen die Schwierigkeit im Gegensatz jetzt zu eurem Produkt. Bei eurem Produkt kann man so super viel erzählen und da ist eine coole Message hinten dran und eine Geschichte und halt auch einfach irgendwie eine Innovation. Und ich glaube, dass sowas funktioniert einfach immer super gut auf Instagram oder prinzipiell auf Social Media. Bei uns ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wir verkaufen halt vor allem Socken und Unterwäsche und das kennt man halt vorher schon. Und wir verkaufen halt Basics, die sich jetzt nicht irgendwie durch crazy Muster auszeichnen oder irgendeine innovative Technologie in dem Sinne, sondern wir sind einfach Supplier von Basic-Produkten. Ich glaube, das unterscheidet uns extrem, was irgendwie Influencer-Marketing angeht. Und da merken wir auch immer, dass Influencer-Marketing für uns sehr begrenzte Möglichkeiten hat, weil es schwierig ist, gerade in Stories, was ja am besten funktioniert, da unser Produkt jetzt irgendwie darzustellen. Vor allem haben wir Socken. Mhm. Unser Hauptprodukt sind Socken, die man in Schuhen nicht sehen soll, was auch schwer zu zeigen ist. Deswegen dachte ich, euer Produkt ist da bestimmt irgendwie prädestiniert dafür.
Das stimmt. Wobei, ich würde schon auch, glaube ich, das ein bisschen challengen und so fragen, so, also ihr habt ja auch, nehme ich an, so ziemlich starke so Werte, wofür ihr steht und was eure, sag ich mal, Produkte differenziert und welche Emotionen das halt am Ende sozusagen auslösen soll und ob das eben ist, dass man halt keine Angst hat, dass die Unterhose reißt oder Löcher hat oder ich weiß nicht. Aber das ist auf jeden Fall jetzt auch so ein großes Thema, wo wir, glaube ich, immer mehr reingehen, zu richtig zu verstehen, okay, welche Gefühle wollen wir eigentlich bei dem Konsumenten hinterlassen? So wie wenn du jetzt an so Nike denkst, dann kommt natürlich direkt irgendwie ein gewisses Gefühl damit einher.
Total. Und
ja, Nike ist eine Riesenbrand, die seit Jahren, sag ich mal, sehr gutes Marketing macht. Aber das ist schon so, sag ich mal, die Richtung, in der wir uns auch mehr und mehr positionieren wollen.
Ja. Aber dann online sind Social Ads schon euer Hauptmarketing-Channel, oder?
Genau, ja, also wir haben sozusagen Online-Marketing ist halt hauptsächlich eigentlich Facebook-Ads. Also als andere haben wir auch ein bisschen gemacht, aber nicht so wirklich erfolgreich. Dann machen wir schon noch CRM einfach. Also wir haben halt wir haben eigentlich eine ziemlich aktive Community, ob das jetzt unser eigener Instagram-Channel ist, unsere Facebook-Gruppe oder eben auch über E-Mail oder unsere Tester-Community für, sage ich mal, neue Produktentwicklung. Also da merken wir schon sehr, sehr viel auch so aus der Community raus. Mhm. Genau, und dann Influencer-Marketing weniger. Also da machen wir jetzt gerade so den ersten Test mit einer Out-of-Home-Kampagne, wo wir bestimmte Influencer, die genau eben unsere Werte widerspiegeln, auf Plakate tun. Aber das noch, ja, das war, sag ich mal, ein erster Test.
Ja, super interessant. Wie ist es so, Lebensmittel online verkaufen? Wir haben es da relativ einfach, sage ich mal. Wir verkaufen keine, in dem Sinne irgendwie verderblichen Produkte, keine Flüssigkeiten. Stellt es große Herausforderungen dar oder geht es eigentlich?
Anfangs sehr, und da bin ich echt richtig happy, dass wir Justus haben. Justus ist unser Head of Operations, der da wirklich einen unglaublichen Job macht, dass wir die Kartons optimieren und immer wieder da mit den verschiedenen Logistikpartnern im Kontakt stehen, dass mittlerweile wir eine sehr, sehr geringe Beschädigungs- oder auch Retourenrate haben. Mhm. Ich glaube, grundsätzlich mit Lebensmitteln oder gerade natürlich mit sowas wie Milch ist eher immer die Herausforderung, dass man viel Gewicht hat auf wenig Wert. Weil das immer ein Liter kostet eben 1 Kilogramm. Das heißt, in so einem Paket hast du halt ruckzuck irgendwie so 10 Kilogramm zusammen und eigentlich jetzt aber nicht einen super hohen Warenwert. Und das ist natürlich immer eine große Herausforderung. Und dann die zweite Herausforderung ist, wie man dieses Volumen sozusagen gut abdeckt, weil eigentlich ist es ja ein Gewohnheitsprodukt. Mhm. Das bedeutet, dass es halt eben immer wieder gekauft werden muss, entweder im Supermarkt oder online. Und das ist sicherlich was, wo wir noch sehr viel Optimierungspotenzial haben, aber was gleichzeitig halt eine Riesenchance ist, weil es halt bedeutet, dass halt eben dein Kunde, wenn da irgendwie wirklich das seine Lieblingsmilch ist, dann kauft er eben nicht nur eine Milch im Jahr und auch nicht nur eine Milch im Monat.
Ja, total. Ja, logistisch stelle ich mir das unglaublich spannend und irgendwie auch herausfordernd auf jeden Fall vor. Macht ihr einen Unterschied? Also wie ist eure User Experience im Supermarkt? Kaufe ich die auch nur irgendwie aus dem Regal? Da habt ihr jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwie große Aufsteller oder beziehungsweise könnt ihr das ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie in jedem Supermarkt so darstellen. Die User Experience zum Online-Shop ist dann schon extrem anders, oder?
Klar, also ich meine, im Supermarkt probieren wir eigentlich schon alles über eben sehr viel über Aufsteller und auch jegliche andere Option, die möglich ist. Pre-Corona waren es noch Verkostung. Weil es natürlich schon, also Lebensmittel halt sehr viel über Trial leben. Ja. Ne, wenn man so das jetzt noch nie gehört hat, dann ist die Hürde halt irgendwie schon relativ groß, was auszuprobieren. Wohingegen, wenn man es mal probiert hat und es einem irgendwie schmeckt, dann ist es eigentlich super einfach, das halt mal dann sich ganz zu kaufen.
Ja.
Und das haben wir auch am Anfang online gemerkt. Am Anfang hatten wir zum Beispiel nur 3er-Pakete, also 3 Liter, was dann irgendwie ein Warenwert von so unter 10 Euro waren. Was natürlich super geil war für die Conversion, weil gefühlt eigentlich jeder Bock hat, es zu probieren, und unsere Ads haben super günstig konvertiert. Aber es war natürlich alles andere als nachhaltig, weil wir natürlich zu dem Preis mit Logistik das halt nicht wirklich, wir das halt finanzieren mussten.
Ja.
Und das haben wir da jetzt umgestellt, zum Beispiel auf ein 6er-Paket, sodass wir eben auch wieder auf dem ersten Verkauf eben kein Geld verlieren. Aber gleichzeitig haben wir natürlich schon gemerkt, boah, so 6 Liter Milch zu kaufen, da ist die Hürde natürlich schon deutlich größer als so eine Packung von jedem. Ich glaube, das wird nach wie vor die große Herausforderung sein für uns, wenn man ein super Produkt hat, also ein super Lebensmittelprodukt hat, wie generiert man sehr, sehr viel Trial, sehr, sehr günstig hoffentlich, um halt eben sehr vielen Leuten die Chance zu geben, das Produkt auszuprobieren und dann halt hoffentlich regelmäßiger Käufer zu werden.
Ja. Wie macht ihr das? Also so dieses Risiko in dem Sinne minimieren, wenn ich jetzt, du hast ganz am Anfang vom Podcast angesprochen, hast direkt gesagt, die Milch schmeckt jetzt nicht nach Erbse, das, was vielleicht auch der Name so ein bisschen suggerieren würde. Wie macht ihr das? Also weil ich sehe deinen Punkt komplett, dass du sagst, okay, wir haben jetzt halt einen 6er-Pack online, wenn ich mir nicht sicher bin, dann ist es für mich schon eine Hürde. Der Preis, der Warenkorb ist es ja, glaube ich, gar nicht. Aber es ist eher auch so diese Menge, 6er-Pack, ich würde es ja irgendwie gerne mal probieren. Und dann bin ich mir, spreche ich ja dann nicht mit dir eine halbe Stunde vorher und weiß dann, okay, schmeckt gar nicht nach Erbse. Wie versucht ihr da so die ersten Zweifel direkt zu nehmen? Macht ihr das über Ads? Macht ihr das irgendwie, wie kommuniziert ihr das?
Ich glaube, es ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen. Was wir probieren, ist halt möglichst viel Trust auf der Webseite zu geben. Und das ist zum einen über Reviews. Also wir nutzen Trustpilot und haben da über 1500 Reviews und im Durchschnitt 4,8 aus 5 Sternen. Also wirklich sehr, sehr viele Konsumenten, die sehr, sehr glücklich mit dem Produkt sind. Das ist sicherlich eins der großen Punkte. Das andere ist halt auch über diese Literzahl, das war auch der Grund, warum wir die eingeführt haben, dass halt eben Leute sehen können, hey, guck mal, das trinken sehr, sehr viele andere Menschen regelmäßig. Also es kann ja jetzt, sag ich mal, nicht so schlecht sein, dass sie irgendwie das wegkippen müssten oder so, ne? Also das, das sind, sag ich mal, so die 2 Kernelemente. Das Dritte, was wir gerne noch weiter ausbauen würden, aber wo wir bisher noch keine Kapazitäten hatten, ist so ein bisschen das, die ganzen Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, also wie zum Beispiel bekannte Fußballer oder irgendwelche anderen Profisportler, die halt regelmäßig unsere Milch einfach konsumieren, weil sie sozusagen gut finden und jetzt nicht, weil wir irgendwie das Adidas-Budget haben für Sponsoring. Und das ist aus meiner Sicht auch noch ein sehr, sehr starkes Argument. Aber das haben wir bisher noch nicht so viel gespielt.
Okay, ja, super interessant. Und ich habe auch noch gesehen, ihr bietet auch Abos an, ne, im Shop.
Ja, genau. Das ist so, wie Milchmann früher.
Ja, voll. Für mich klingt es so, als wäre das das perfekte Produkt dafür. Klar, weil Milch kann ich auch super genau ja einschätzen, wie viel ich ungefähr in der Woche trinke im Monat. Habt ihr das direkt am Anfang eingeführt? Habt ihr das jetzt irgendwie nachträglich eingeführt? Und wie läuft das im Abo? Also ist es so, wie man sich vorstellt, dass man sagt, okay, nee, das ist jetzt wirklich mal das perfekte Produkt für ein Abo?
Ja, also ich glaube, die Jury ist noch out there. Wir haben so Ende letzten Jahres erst gelauncht. Eben genau deswegen, wir haben gemerkt, eigentlich, es gibt schon viele Wiederkäufer, aber wir haben sehr, sehr wenig interne Kapazitäten, irgendwie den Leuten im richtigen Zeitpunkt zu schreiben und immer wieder, sag ich mal, da hinterher zu gucken. Gleichzeitig haben wir es auch einfach auf der Influencer-Seite gemerkt, also mit den Leuten, denen wir die Milch, sag ich mal, einfach so gegeben haben, dass sie immer wieder angefragt haben, hey, können wir wieder neue haben? Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, eigentlich ja schon geiler, wenn das einfach von alleine geschehen würde. Und dann haben wir zwei Dinge gleichzeitig ausprobiert. Das eine ist sehr, sehr große Pakete, also so Vorratspakete. Ist auch, glaube ich, so ein klassischer deutscher Move, sich, sage ich mal, sehr viel auf Vorrat dahinzustellen, aber dafür eben einen günstigeren Literpreis zu nehmen.
Ja.
Und das andere ist eben das Abo. Da sind wir sicherlich, was so ein bisschen die User Experience angeht, noch alles andere als optimal. Also wir nutzen Recharge als App und zum Beispiel alles noch auf Englisch im Hintergrund und die E-Mails sind nicht in unserer CI und also das ist sicherlich noch viel Optimierungspotenzial. Aber als erstes sehen wir erstmal, dass es schon sehr viele Leute gibt, die oder sage ich mal, deutlich mehr gab, als wir ursprünglich gedacht hätten. Ich glaube, jetzt als nächstes müssen wir es halt mal richtig analysieren, wie viel Potenzial, glauben wir, hat das wirklich und ergibt es Sinn, dass wir halt eigentlich ein richtig geiles Abo bauen.
Ja, also ich glaube, man hört ganz deutlich raus, so, ihr habt noch richtig viel vor und richtig viele Ideen und wenn man sich mal euer letztes Jahr anschaut, was irgendwie alles in einem Jahr passiert ist, vor allem auch noch in so einem, ja, in so einem Jahr, was, glaube ich, für viele irgendwie sehr, sehr schwierig war und wo nicht so viel ging. Dafür ging bei euch natürlich richtig, richtig viel. Denkt ihr, ihr könnt irgendwie den Speed beibehalten? Oder was sind so eure Ziele für 2021 jetzt?
Ja, also deswegen suchen wir natürlich auch viele Talente gerade. Also kleiner Shoutout, falls es irgendwie Online-Marketing, E-Commerce, Performance-Marketing-Spezialisten gibt, meldet euch gerne. Also ein großer Teil, wie ich anfangs schon erzählt hatte, dieses Jahr wird es sein, dass unser Team so ein bisschen aufs nächste Level kommt. Also wir werden das Team deutlich vergrößern, wollen aber eigentlich trotzdem diese Qualität halten, die jetzt unser kleines Team so auszeichnet, dass halt jeder voll dahinter steht, dafür brennt, für diesen Wandel, den wir zusammen vorantreiben. Und gleichzeitig glauben wir, dass 2021 für uns nochmal ein größeres Jahr wird. Also jetzt im Januar eigentlich fing es schon an, dass wir in den ersten Januartagen schon über 20.000 Liter Milch an Endkonsumenten online vertrieben haben für Veganuary. Also sozusagen vegan in den Januar starten. Wir machen jetzt unsere ersten Aktionen auch mit im Discounter, also mit Netto und Aldi, also wirklich nochmal mehr Richtung Mainstream. Wir wollen wirklich was verändern. Und produktseitig stehen auch einige ziemlich spannende Launches an dieses Jahr. Also es ist, glaube ich, wieder ein ganz schön wildes Jahr wie das letzte. Und ich freue mich darauf, so mit dem Team wirklich so weiter unsere Vision voranzutreiben.
Klingt richtig gut. Ja, also du hast gerade schon gesagt, wenn da draußen jetzt gerade irgendjemand zuhört und sagt, boah, ich habe richtig Lust da drauf. Ihr sucht vor allem Online-Marketer, hast du gesagt, ne? In Berlin oder ist egal?
Ja, wir suchen relativ viele Leute, aber vor allem eigentlich, oder ich dachte, was dem Podcast, glaube ich, super gut passt, ist so das ganze Online-Thema, also E-Commerce, Facebook, Instagram-Ads, und Influencer-Marketing, also diese ganzen Themen. Und genau, das Team sitzt in Berlin. Ist jetzt nicht wichtig, dass man so jeden Tag hier ist, aber es ist schon kein voller Remote-Job. Also Teamkultur ist uns schon sehr, sehr wichtig. Ja, von daher schreibt mir einfach gerne entweder an nicolas@flyfoods.com oder einfach auf unserer Website gibt es auch mal die aktuellsten Stellenausschreibungen.
Perfekt. Ich bin mir sicher, da meldet sich der ein oder andere. Ja, Nicolas, mega, super spannende Geschichte. Ich werde eure Milch jetzt auf jeden Fall auch mal, oder nicht eure Milch, euren Milchersatz auf jeden Fall auch jetzt mal ausprobieren. Und wir eröffnen ja auch unser Snox Coffee. Da werde ich vielleicht auch mal eine Palette hintragen zum lieben Philipp, der das bei uns macht.
Ja, genau, ich habe gehört, bei euch im Snox Coffee wird es auf jeden Fall die Fly Barista geben.
Ja, total. Ihr habt extra Barista-Milch, trage ich auf jeden Fall zum Philipp mal so eine Palette, soll er ausprobieren. Dann gibt es bei uns im Snox Coffee vielleicht auch ganz bald einfach Kaffee mit. Fly, Erbsen, Protein, Milchersatz. Es hat mich mega gefreut. Ich glaube, es wurde eine richtig spannende Folge. Sehr coole Geschichte, so viel bei euch letztes Jahr passiert. Ich glaube, das war's dann für heute.
Super, und vielen Dank dir, Marie. Hat mich auch sehr gefreut. Dank. Und ja, bis bald.
Vielen Dank dir. Mach's gut, Nicolas.
Ciao.
Ciao.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.